Die Copa America geht in die ganz heiße Phase. Nur noch vier Teams sind dabei und wir reden heute über die Halbfinalspiele und blicken natürlich auch zurück auf die Viertelfinalspiele. Mit mir tun das Benedikt Duda von transfermarkt.de, Redakteur und Datenscout von Ecuador, und Daniel Bramkamp, absoluter Uruguay-Crack, und Vincent vom MLS-Podcast. Viel Spaß.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Señores, se va a terminar!
¡Porque no
terminó! ¡Se terminó, Leo! ¡Se terminó, Leo! ¡Se terminó!
Die Copa America.
Argentinien, Kanada, Kolumbien und Uruguay, das sind die letzten vier verbliebenen Teams bei der Copa America 2024. Wir schauen natürlich erst auf die Viertelfinalspiele, die sehr abwechslungsreich unterschiedlich waren und trotzdem dreimal im Elfmeterschießen entschieden wurden. Unter anderem auch die erste Partie, der wir uns widmen. Weltmeister und Titelverteidiger und Topfavorit Argentinien gegen Ecuador. 1:1 nach 90 Minuten und dann ging es ins Elfmeterschießen. Benedikt, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft. Lass uns da gleich mal einsteigen. Ich habe mir aufgeschrieben, Ecuador, beste Turnierleistung und ja, trotzdem ausgeschieden. Würdest du da mitgehen? Also Ecuador im Sinne, die beste Turnierleistung aus den vier Spielen.
Ja, definitiv. Also es war meiner Meinung nach sogar mit die beste Leistung unter Sanchez-Bas generell. Also waren robust, kompakt, haben körperlich richtig dagegen gesetzt, hatten Argentinien am Rande der Niederlage, am Ausscheiden. Mit mehr Glück wären sie halt weitergekommen und ja, ist schon ein bisschen schade, aber also an sich, wie gesagt, also wirklich mit die beste Leistung jetzt seit gefühlt knapp ein, zwei Jahren. Also es ist, wäre halt so das Highlight gewesen. Es wäre, wenn sie sich da durchsetzen, dann haben sie halt den Weg sogar bis ins Finale, glaube ich, ganz gut.
Voll. Also die Argentinien am Rande einer Niederlage zu haben, das können, glaube ich, in den letzten Jahren nicht allzu viele Teams von sich behaupten. Ecuador ja auch mit der Chance vom Elfmeterpunkt da schon vorher auszugleichen, haben wir erst in der 90. Minute oder beziehungsweise in der Nachspielzeit durch Kevin Rodriguez ausgeglichen, nach einer Flanke vom Hamburger John Yeboah. Benedikt, den Elfer hat dann Enner Valencia an den Pfosten gesetzt. Kendry Páez stand auch kurz so am Ball, wenn ich das da richtig gesehen hatte. Aber natürlich, wenn Enner Valencia den schießen will, überlässt den Kendry Páez. Wie bewertest du das? Kannst du es verstehen, dass Enner den schießen wollte? Oder wäre es gerade bei Páez, der so gut schon im Turnier war, im Gegensatz zu Valencia, nicht da vielleicht besser gewesen, den 17-Jährigen schießen zu lassen?
An sich ist Valencia ja Schütze Nummer 1. Aber er ist halt so jetzt die tragische Figur. Er hat die rote Karte im ersten Spiel geholt, wo sie dann verloren haben. Er hat jetzt einen Elfmeter vergeben, was dann quasi eigentlich die Chance ist, um weiterzukommen. Also wir haben am Anfang gesagt in der Vorschau, dass es kann so die Schlüsselfigur werden, aber jetzt ist es im negativen Sinne geworden. Also er hat das Team eben nicht angeführt in dem Sinne, auch wenn er die Leistung ansonsten ganz in Ordnung war. Er hat eben die zwei Riesenchancen da, oder die Chance und einmal die rote Karte da jetzt zusammen. Er ist halt eben jetzt die tragische Figur, dass es halt nicht geklappt hat mit dem Weiterkommen.
Daniel, dass Ecuador die Argentinier eben fast am Rande der Niederlage hatte, hat auch damit zu tun, natürlich mit einer guten Leistung von Ecuador, aber eben auch mit einer argentinischen Leistung, die nicht sehr überzeugend war. Was ist da los?
Ich würde sagen, dass Argentinien tatsächlich so selten dieses "Wir machen jetzt jemanden richtig platt" hatte in letzter Zeit. Also da gab es vielleicht mal irgendwie so ein paar Spiele, die sich eingebrannt haben, wo das passiert ist. Ich denke an die WM in Kroatien, ich denke an die Finalissima gegen Italien, aber eigentlich sind das eigentlich, glaube ich, mehr die Outlier. Also es ist ja keine Mannschaft, die irgendwie serienweise Gegner abschießt, sondern es ist eine, die wahnsinnig, wahnsinnig beständig ist in guten Ergebnissen. Man hat es in der Gruppenphase auch ein bisschen gemerkt. Also das Spiel gegen Panama hatte so, gegen Kanada hatte so seine Höhen und Tiefen, und Chile und Peru aber waren beständig irgendwie okay, würde ich sagen. Das kann dann halt auch mal kippen, wenn man irgendwie nur ein Tor Vorsprung hat. In dem Fall war es jetzt sicher so, dass die Tatsache, dass Messi nicht so besonders fit war, ihm ein bisschen Power, also Offensivpower gekostet hat. Ecuador hat es auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Also dieses Anlaufen mit Caicedo als quasi zweite Spitze, was er ja im Ballbesitz nicht ist und als Spieler eigentlich auch grundsätzlich nicht ist, haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Also er hat super gut die Passwege ins Mittelfeld abgeschnitten. Ja, und dann war die Offensive halt ein bisschen uninspiriert und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle, wo sie in anderen Spielen Glück hatten, jetzt eher ein bisschen Pech gehabt. Aber haben das Ganze ja dadurch kompensiert, dass sie Dibu Martinez haben. Ist natürlich immer gut, wenn ein Unentschieden dann effektiv so gut ist wie ein Sieg. Dann kann man sich das auch mal leisten.
Vincent, Daniel hat jetzt schon Lionel Messi eben angesprochen. Hat jetzt im Turnier noch nicht so diese Überleistung gezeigt, die man von der WM kennt. War ja im dritten Gruppenspiel, hatte ja Fußprobleme, hat dann nicht gespielt. Jetzt, ja, wie Daniel gesagt hat, wahrscheinlich noch nicht 100% fit, aber trotzdem, das ist ja eigentlich ungewöhnlich, natürlich ist es ungewöhnlich, dass man Messi nicht so dominieren sieht. Glaubst du, das ist jetzt eher auf seinen Zustand, seine kleine Verletzung zurückzuführen, oder glaubst du, es ist einfach nicht so sein Turnier? Viele Spiele bleiben ja nicht mehr.
Ja, es ist halt schwierig zu irgendwie beantworten. Man kann jetzt nur vermuten, an sich hieß es ja, die Verletzung ist jetzt nicht so tragisch, er kann ja spielen, er hat gespielt. Normalerweise sollte ein Messi dann auch durchaus das Team tragen. Aber ich würde es mal darauf zurückzuführen, dass auch die ganze Mannschaft nicht so überzeugend gespielt hat. Ich würde es auch ähnlich wie in der EM vergleichen mit den ganzen Top-Nationen, mit jetzt Ausnahme von Deutschland und Spanien vielleicht, aber da überzeugen auch die wenigsten, und ich würde auch fast sagen, Argentinien macht sein Ding, sie machen das, was nötig ist, sie sind im Halbfinale, haben an sich alles richtig gemacht, aber da würde durchaus mehr gehen, und auch von einem Messi würde man mehr erwarten, und ich würde schon mal sagen, dass es aus seiner Sicht enttäuschend ist, wie die Copa bisher verlaufen ist. Da hat man schon den ein oder anderen Treffer mehr erwartet, definitiv. Oder eine schöne Vorlage oder ein schönes Dribbling oder so. Können tut er es. Ab und zu zeigt er es ja auch noch in der MLS. Schwierig zu sagen, was die Verletzung da zu sagen hat. Auch von der Körpersprache, was ich jetzt bei den Highlights gesehen habe, ist jetzt auch nicht so motivierend, habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie es so war, wenn man das ganze Spiel anschaut oder wenn man mehr in der argentinischen Nationalelf drin ist. Da kenne ich mich jetzt nicht so top informiert aus, aber ich würde jetzt auch mal sagen, ich weiß nicht, ihm fehlt ein bisschen die Lust.
Okay. Ja, Daniel?
Ich glaube, Messi ist einfach so. Also dieses Rumschleichen hat er ja eigentlich immer schon gehabt und ist auch erstaunlich effizient. Also wenn man ihn irgendwie so ein bisschen länger beobachtet vor Toren oder Highlight-Szenen, dann ist es ganz oft so, dass irgendwie das ganze Spielfeld sich verlagert hat mit dem Ball auf eine Seite, und der ist einfach stehen geblieben, und irgendwann kam dann der Ball genau wieder dahin zurück, wo er dann gezaubert hat. Das finde ich also gar nicht so charakteristisch, aber gar nicht so überraschend, aber ich finde, dass Argentinien gerade so ein bisschen dann jemand abgeht, der mehr individuelle Durchbrüche macht. Also man hat halt dadurch, dass Messi defensiv kaum partizipiert und mit Ball irgendwie auch nur, wenn es kritisch wird, hast du halt eine gewisse Unwucht, weil er ist ja irgendwie nominell dann eher auf dem rechten Flügel. Und Scaloni hat es jetzt versucht zu balancieren, indem er Nico Gonzalez auf den linken gestellt hat, der ja sehr viel mehr irgendwie an der Seitenlinie ist und sehr viel mehr defensiv mitarbeitet. Ist auch ganz charakteristisch, wenn dann der rechte Flügelverteidiger rausschieben muss, weil er Messi nicht so viel macht im Defensivpressing, dass dann Nico Gonzalez auf der anderen Seite zurückfällt und in so eine Art, also entweder die Viererkette auffüllt oder eine Fünferkette draus macht, wenn man das jetzt lesen möchte. Aber also ich verstehe schon, was Scaloni da mit Gonzalez machen möchte, aber ich finde halt auch, dass er so in der individuellen Klasse und in der Möglichkeit der Mannschaft irgendwie ein bisschen Verschnaufpausen zu geben oder die Gegner zu nerven und so, einem Di Maria zum Beispiel eher unterlegen ist. Also individuell ist Gonzalez einfach nicht so besonders spannend. Und da fände ich es ganz cool, wenn man vielleicht wieder auf einen anderen Flügelstürmer setzen würde. Wobei es auch richtig ist, dass Argentinien in der Spitze gar nicht so wahnsinnig viele davon hat. Also sie haben irgendwie sehr viele so semi-gute Flügelstürmer, aber jetzt jemand, der irgendwie regelmäßig an 3-4 vorbeikommt und defensiv ordentlich mitarbeitet, da ist wahrscheinlich Di Maria immer noch der Beste. Also da hat es ein bisschen... haben sie zu viele zentrale Mittelfeldspieler produziert und zu wenig Flügelstürmer, würde ich sagen.
Im Sturm hat aber dann wieder Lautaro Martinez begonnen, hat den Vorzug vor Julian Alvarez bekommen. Aber dann auch wieder so, ja, wenn er dann doch nicht von der Bank kommt, wenn er die 90 Minuten hat, Vincent, ist es doch irgendwie manchmal, ja, weiß ich nicht, wirkt für mich manchmal so, als dass er doch diese Joker-Rolle manchmal braucht.
Ja, das habe ich auch tatsächlich gelesen. Da hat auch einer auf Twitter eine kleinere Analyse gemacht zu Lautaro Martinez, so ein Inter-Fan. Und der hat auch gemeint, dass anders wie jetzt bei Inter Mailand, Martinez hier bei der Copa irgendwie die Spritzigkeit fehlt, eventuell auch nach der langen Saison. Es ging ja mit Inter auch noch sehr lang um etwas und irgendwann ist ein Spieler vielleicht auch kaputt und er meinte einfach, dass es einfach die Fitness und dass ein Martinez jetzt auch mal einen Urlaub braucht oder sonstiges. Und das würde ich eigentlich fast so unterschreiben, denn auf der Bank kann er sich dann eben ein bisschen ausruhen bis zu seiner Einwechslung und dann kann er die letzten paar Minuten Vollgas geben. Und ich glaube, da ist ein Martinez tatsächlich besser aufgehoben und stattdessen dann ein Alvarez zu starten, würde ich auch als die stärkere Alternative vielleicht für Argentinien sehen. Auch wenn man jetzt erstmal denkt, oh, ein Martinez muss spielen, ist, ja, ich würde fast sagen, einer der stärksten Stürmer der Copa mit Abstand. Aber da es halt, ja, einfach ein bisschen an der Fitness fehlt und ein Alvarez ist ja kein schlechter. Finde ich auch total talentiert und total super. Ich bin auch ein Fan von Alvarez tatsächlich. Und ich würde es im Halbfinale einfach wieder so machen, dass man einen Alvarez neben einen Messi stellt und dann Martinez als Joker bringt. Und da hat er zuletzt überzeugt und ist auch die bessere Alternative. Ich finde auch allgemein bei Argentinien ist man jetzt im Sturm gut bestückt. Man hat viele Talente, man hat viele gute Stürmer. Da kann man eh auf den Tiefen greifen. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ein Messi noch machen wird, aber wenn es dann mal soweit ist, würde ich jetzt mal sagen, klar, ein Messi zu ersetzen ist unmöglich, aber man hat jetzt keine schlechten Spieler, die nachrücken und oder keine Sorgen, sage ich mal. Und irgendeiner trifft da vorne immer.
Offensiv auf jeden Fall Argentinien ja eigentlich schon traditionell natürlich immer eine ganz, ganz große Klasse. Aber Benedikt, die Argentinier haben da auch noch einen hinten drin im Tor, der die Ecuadorianer zur Verzweiflung gebracht hat. Im Elfmeterschießen hat erst Lionel Messi einen Panenka an die an die Latte gesetzt. Das hatte dann schon eher nichts mit dem Fitnesszustand zu tun. Direkt im nächsten Schuss hat Dibu Martinez dann den Schuss von Angel Mena gehalten und dann zum Schluss den eigentlich für meinen Begriff noch stärker geschossenen Schuss von Alan Minda, den er da auch pariert hat in die Ecke und natürlich dann sein kleines Tänzchen, seine ja leichte Provokation, aber auch ins Publikum, aber auch ja um sich selber so ein bisschen zu pushen. Das war, Benedikt, doch wahrscheinlich der Unterschied zwischen Argentinien und Ecuador, der am Ende ja Argentinien ins Halbfinale gebracht hat, Dibu Martinez, oder?
Ja, am Ende ist es so, also wenn du so einen Torwart hast, dann hast du im Elfmeterschießen natürlich den Vorteil. Man muss natürlich auch sagen, jetzt aller Minder ist noch ein junger Spieler, dass der überhaupt da antritt, ist dann auch wieder so ein Faktor. Yeboah hat es dann als dritter Schütze relativ sicher gemacht. Der war auch nach seiner Einwechslung mit so ein Faktor, dass das Spiel am Ende nochmal so knapp geworden ist. Im Endeffekt ist es halt, also es läuft darauf hinaus. Ne? Ecuador hat die Chancen, die sie hatten, nicht genutzt. Einmal den Elfmeter, dann kurz vor Schluss hatten sie noch eine Riesenchance per Kopf mit Caicedo. Ja, und dann eben Elfmeterschießen auch der kleine Unterschied, der es auch ausmacht. Und also wenn man das im Kopf hat, so, ne, man weiß, wie gut er ist beim Elfmeterschießen, dann spielt das auch eine Rolle beim Gegner. Und wenn man dann so schlecht reinstartet, macht das was mit einem. Wobei nach dem Messi Panenka ich auch gedacht, so, also eigentlich müsste Argentinien jetzt dafür verlieren, aber es sollte nicht sein.
Ups, für diese Frechheit, ne? Ecuador ist dann also ausgeschieden und dann nach dem Spiel für mich etwas überraschend. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es da schon ein paar Gerüchte zu gab. Aber hat sich Ecuador von Félix Sánchez Bas getrennt, beziehungsweise wurde so mehr oder weniger, berichtige mich da gerne, Benedikt, so eine einvernehmliche Vertragsauflösung. So habe ich das eher wahrgenommen. Also kein böses Blut, aber ja, man arbeitet jetzt nicht mehr miteinander. Die richtige harte Entscheidung oder die falsche, bisschen ignorante Entscheidung, Benedikt?
Ist ein zweischneidiges Schwert. Also für mich jetzt hier aus der europäischen Sicht auch überraschend, weil also die Leistungen sind top, die stehen gut da, sowohl in der WM-Quali als auch Copa jetzt gegen Argentinien so knapp ausgeschieden, so, das sind alles gute Ergebnisse. Es ist aus Fan- und aus Mediensicht schwierig. Also er hatte von Anfang an irgendwie so ein schwieriges Standing, weil die Leute wollen, dass die aufbrausenden Offensivfußball spielen und seine Sicht war eher so, die Defensive muss stehen. Die Ergebnisse, die waren alle knapp, 1-0, 2-1, so in die Richtung. Mehr als 3 Tore haben sie, glaube ich, nie geschossen. Und es war irgendwie von Anfang an, es hat nicht so gefunkt zwischen den Fans und Medien und ihm. Und so hat sich das auch entwickelt. Dann gab es so ein paar kleine Gesten vom Trainer Richtung Fans. Die haben davor ihn ausgebuht und so, obwohl sie gewonnen haben. Das war in Chile 1-0. Und das hat sich so alles aufgebauscht. Und es gab sogar einen Parodie-Account irgendwie bei Twitter, wo sie sich halt über ihn lustig gemacht haben und sowas. Und das ist halt, ich glaube, das hat alles so miteinander sich so entwickelt, dass dann gleich beide Seiten gesagt haben, wir machen Schluss. Also auf der PK hat man schon gehört, er hat viel darüber geredet, gibt den Jungs eine Chance und setzt auf die jungen Leute. Und es hat sich schon alles so angehört nach dem Motto, er weiß schon was. Und so schnell wie die Nachricht danach dann halt kam, ein paar Stunden danach, und war alles vorbereitet. Also das ist, glaube ich, einvernehmlich gewesen. Es ist schade, weil es unter ihm halt gut gelaufen ist. Und ich glaube, der Ansatz war auch richtig zu sagen, wir machen jetzt erstmal die Defensive stabil und nicht dieses Offensivspektakel, weil dann fängst du halt schnell welche und dann bist du halt von Ergebnissen her nicht mehr so gut, wie du jetzt in der WM-Quali zum Beispiel auch dastehst, auch gerade, weil du die Minuspunkte da hast. Aber ja, es ist halt so. Ne? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, die Fans sind wahrscheinlich hauptsächlich froh. Ich frage mich jetzt halt, also wen sie als Nachfolger holen, das wird spannend. Ich hoffe, dass es auch eher ein jüngeres Semester ist und nicht irgendein altbekannter Name, der dann irgendwie wieder auf Routiniers setzt und in einen Altersschnitt wieder auf, weiß nicht, 27, 28 hochtreibt.
Wobei Gustavo Alvaro, der Vorgänger, jetzt ja auch kein junger Trainer war, der diesen ja, der auch ja vielen jungen Spielern da eine Chance gegeben hat, die Entwicklung auch weiter angetrieben hat. Wenn der zurückkommen würde von Costa Rica, ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Daniel, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte einen Tipp abgeben, welche Nationalität der Nachfolger haben wird, weil ich es fantastisch finde, dass 7 von 16 Mannschaften von Argentinien trainiert werden, und zwar auch praktisch alle, die irgendwie weit gekommen sind. Jesse Marsch ist der Einzige, der da in die argentinische Phalanx einbricht, wie auch immer er das schafft. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Finde ich ganz lustig. Auch eben, weil es ja interessant ist, dass Ecuador mit Sanchez Bass in Spanien hatte. Ich habe vorhin geschaut, 12 von 16 Nationen haben ausländische Nationaltrainer. Ist ja auch irgendwie oft so ein Ding, dass Länder das eigentlich nicht wollen, dass da jemand kommt, der irgendwie nicht aus dem heimischen Fußball ist, keine Ahnung. Aber das scheint in Südamerika mittlerweile nicht mehr so eine große Sache zu sein. Genau, und dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass Ecuador wahrscheinlich jemanden nimmt, den man tendenziell kennt. Also ich glaube, es war auch bei Sanchez Bass, so wie ich das gehört hatte, schon ein Kriterium, dass sie jemanden wollten, der modern denkt in gewissem Sinne. Und ich glaube, dass sie das ganz cool fanden, dass der Spanier ist. Aber offenbar hat sich das dann auch relativ schnell abgenutzt. Ich hatte auch gehört, so vor dem Turnier, dass es schon ein bisschen gegrummelt hat zwischen zumindest ihm und den Fans, ohne da jetzt irgendwie eine Kausalität, also ohne da jetzt mich auf eine Seite stellen zu wollen. Aber es wird unmöglich sein, für wer auch immer sein Nachfolger wird, an diesen Spielern vorbeizugehen, an den Jungen. Also ich glaube, das ist zum einen im natürlichen Interesse jeden Trainers, die zu fördern, und zum anderen wird es auch in gewissem Sinne ein Einstellungskriterium sein.
Hoffen wir mal. Bei Felix Sanchez war es ja auch so, denke ich mir, dass es natürlich auch diese Connection mit der Aspire Academy da auf jeden Fall auch seinen Einfluss hatte, dass er damals verpflichtet wurde, war ja Nationaltrainer bei Katar. Die Aspire Academy ist ja auch in Ecuador tätig, bei Independiente del Valle, wo ein Großteil der Nationalspieler auch ausgebildet werden, also quasi nach derselben Philosophie, nach der auch Felix Sanchez arbeitet, und das war da dann schon irgendwo ein naheliegender Kandidat und hatte sicherlich auch Einfluss darauf, dass man den damals geholt hat. Jetzt ist es so, dass wir Daniel von Anfang an, das war eigentlich auch in der Vorschau gruppenübergreifend so, dass wir Argentinien als Favoriten gesehen haben. Die Spielweise ist nicht so überzeugend, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und trotzdem holen sie ja die Ergebnisse, auch wenn es jetzt verdammt knapp war. Macht es vielleicht Argentinien sogar noch gefährlicher? Also dass sie jetzt auch mit Nichtleistung fantastische oder die richtigen Ergebnisse erzielen?
Die müssen eigentlich nicht noch gefährlicher sein. Also ich sehe es tatsächlich eher andersrum. Also Okay. Ich fand, dass sie schon eben eine gewisse Anfälligkeit gezeigt haben, insbesondere in den Spielen gegen Kanada und Ecuador. Und dass das schwächer war, als ich jetzt gedacht hätte. Und ich glaube eigentlich tendenziell, dass sowas dann... Also für eine Mannschaft, die eh schon vor Selbstvertrauen strotzt, dass es jetzt nicht dann so ist, okay, sie kriegen noch mehr Selbstvertrauen, das ist gut, sondern es ist eher ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht ein bisschen anfälliger sind. Und sie sind ja auch immer in Führung gegangen in diesem Turnier. Ich bin mal gespannt, wenn sie gegen Kanada irgendwie ein Tor kassieren, werden sie wahrscheinlich immer noch weiterkommen, aber also ich hätte jetzt irgendwie vor dem Turnier hätte ich gesagt, jedes Argentinien-Kanada ist irgendwie 95-5 oder so. Ich bin da jetzt mittlerweile eher bei 80-20. Also ich finde Argentinien ein bisschen schwächer und dadurch auch nicht gefährlicher, während ich Kanada ganz interessant finde. Ich greife vor.
Genau, du greifst ein bisschen vor, ist aber natürlich überhaupt kein Problem. Über das Halbfinale an sich reden wir gleich. natürlich noch, wie da die Ausgangslage ist, aber wir switchen mal zum zweiten Viertelfinalspiel. Da haben es nämlich tatsächlich die Kanadier geschafft gegen Venezuela 1-1, auch hier nach 90 Minuten und dann im Elfmeterschießen sind sie weitergekommen. Für mich, das Argentinien-Spiel habe ich nicht live gesehen. Venezuela-Kanada habe ich live gesehen und es war von den vier Spielen für mich tatsächlich das unterhaltsamste. Es war sicherlich nicht das beste Spiel, aber es war durch diesen frühen Führungstreffer von Kanada hat Venezuela einfach mal sehr hohes Risiko gegangen, haben dann mit Ball eigentlich mit einer Zweierkette gespielt, so ein 2-5-3, sehr, sehr offensiv. Die Außenverteidiger extrem weit aufgerückt, hatten dann sehr viel Ballbesitz, aber Kanada dann wiederum mit vielen gefährlichen Kontern, waren ja wie so ein offener Schlagabtausch. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vincent, am Ende dann, wie gesagt, Kanada, im Elfmeterschießen weiter und stehen jetzt im Halbfinale der Copa America. Das ist komplett verrückt, oder?
Absolut. Hätte keiner erwartet so. Aber sie stehen da verdient, finde ich. Sie sind als Underdog ins Turnier reingestartet und zeigen halt jetzt jedem, was sie können. Mit einem, finde ich, einen erfrischenden Spielstil. Und vielleicht unterschätzen viele auch, dass das kleine Kanada hört sich jetzt auch irgendwie falsch an, aber aus fußballerischer Sicht ist es das kleine Kanada. Und da ziehen die halt ihre Konsequenzen und machen halt ihre Tore und kommen dadurch jetzt bis ins Halbfinale vor. Ich finde, überraschend gut ist auch eben der 1-0-Schütze Jacob Schaffelberg. Finde ich sehr stark im Turnier, aber auch schon in der MLS finde ich den seit 2 Jahren. Ist es so einer meiner Hidden Stars der Liga. Sollte man auf alle Fälle auf der Watchlist haben. Ich glaube, der wird auch nicht mehr lange brauchen, um dann beim größeren Team zu landen. Das zumindest vielleicht mal so um die internationalen Plätze spielt, würde ich schätzen. Das Potenzial hatte definitiv. Wen ich auch stark finde, ist Bombito in der IV. Der überzeugt, finde ich, auch sehr stark. Und natürlich Davis und David sind die Leistungsträger und die machen genau das, was sie tun müssen für Kanada. Sie tragen das Team, finde ich. Und das klappt einfach. Und Jesse Marsch, man hat seit seiner Anstellung eben schon gesehen, das hat ja auch Zachary in der Vorschau schon alles erwähnt, dass es eigentlich gut macht oder neuen Wind reinbringt und das führt er jetzt fort in diesem Turnier. Ich finde auch dieser neue Spielstil in dem klassischen 4-2-3-1, was Kanada spielt, klappt sehr gut. Man ist eben defensiv stabil, aber man kann die schnellen Konter fahren mit einem, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Estanquino. Osorio hat man dann eben den defensiveren Part und einen etwas offensiveren ZM und dadurch kann man schön die Konter fahren, hat aber dadurch eben noch einen abgestellt, der eben ein bisschen defensiver steht und das hat man ja auch, wie du schon gesagt hast, in dem Spiel sehr gut gesehen, dadurch, dass Venezuela eben gut aufrücken musste und das ist mir auch tatsächlich sehr stark aufgefallen mit den Außenverteidigern, wie die da gewirkt hat, ja. Da hat halt Kanada dann durchaus auch die Lücken bekommen, hatten auch gute Chancen, haben sie nicht reingemacht. Romo von Venezuela war auch in einer guten Form, sage ich mal, in dem Spiel und hat einiges verhindert von dem her. Ja, man steht verdient im Finale, es ist klar, es ist Elfmeterschießen, das war ja auch nochmal eine ganz wilde Nummer, das Schießen, aber ja.
Benedikt, für Venezuela trotzdem sehr, sehr bitter, auch wenn ich es jetzt insgesamt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, jetzt auch nicht unverdient finde, dass Kanada jetzt da ins Halbfinale herausgeht aus diesem Spiel. Hätte natürlich auch anders ausgehen können. so eine kleine Parallele auch zu Ecuador ist, dass man bei Venezuela eine äußerst für deren, wenn man auf deren Fußballhistorie blickt, äußerst talentierte Mannschaft zusammen hat. Wie geht das Team jetzt, was denkst du, wie geht das Team jetzt damit um, mit dieser Niederlage? Hatten ja auch die perfekte Gruppenphase mit einer, mit 9 Punkten da rausgegangen und jetzt eben steht man mit leeren Händen da mit einem Viertelfinal aus, da wird sich in 2-3 Jahren keiner mehr wahrscheinlich dran erinnern, oder?
Ja, leider. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gedacht haben, sie sind schon durch, so nach dem Motto. Ich glaube, also, dass sie als Erste aus der Gruppe rausgehen, und haben sie selbst nicht gerechnet, da bin ich mir ganz sicher. Und dann haben sie möglicherweise gedacht, so, ja, jetzt kommt Kanada so, hat in der Gruppenphase halt immer knapp so ein 1-0, 0-0, also immer schön zu Null gehalten alles und irgendwie dann die Punkte gesammelt so vom Gefühl her. Und dann haben sie vielleicht gedacht so, ja, schaffen wir schon irgendwie, wir werden hier locker ins Halbfinale durchgehen. Und ist für das Team, so wie Venezuela halt in der Gruppenphase aufgetreten ist, extrem schade, weil sie es auch gegen so einen unangenehmen Gegner wie Jamaika stark gemacht haben. Ich habe sie auch als Favoriten gesehen in dem Duell eigentlich. Aber wenn man es eben wie Kanada schlau auch macht und eben auch die Defensive im Blick hat, dann kann man solche Nationen eben ärgern.
Zwei Schlüsselspieler von Venezuela sind die beiden Kicker, die beim Tor direkt beteiligt waren. John Aramburu, der Außenverteidiger mit der Torvorlage und einer super Partie, hat die meisten Zweikämpfe bestritten, meisten Zweikämpfe gewonnen, hatte die drittmeisten Ballaktionen und dann eben auch die Torvorlage für Salomon Rondon, der Daniel muss man ein bisschen überlegen, aber vielleicht das schönste Tor des Turniers bisher geschossen hat.
War auf jeden Fall ein Wahnsinnstor. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall mehr Respekt Rondon zollen als dem Vorlagengeber Aramburu, der den Ball halt schon eher ein bisschen nach vorne gehauen hat. Aber war ein Wahnsinnstor von Rondon, da hat man auch seine Erfahrung gemerkt, wie er dagegen, ich weiß nicht, ob es Cornelius war oder Bombito, aber wie er sozusagen in den Zweikampf mit dem gegangen ist und den dann so ein bisschen übers Ziel hinaus hat schießen lassen, damit er ein bisschen tiefer zwar steht, aber halt einfach Zeit hat, diesen Lupfer dann anzusetzen. Und den hat er ja auch super umgesetzt. Rondon ist wahrscheinlich zusammen mit Romo Venezuelas stärkster Spieler in dem Turnier. Ist ja auch mal gut, wenn man einen guten Torwart und einen guten Mittelstürmer hat. War ganz interessant, dass die Situation ja entstanden ist, weil Kanada irgendwie nach 65 Minuten in Führung in einem Viertelfinale fast die ganze Mannschaft nach vorne geschickt hat für einen langen Einwurf. Das fand ich ganz cool von Kanada, also dass sie nicht nur hinten rumstehen. War ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr unterhaltsam. Wahrscheinlich auch mein Lieblingsviertelfinalspiel. Ich fand Kanada besser. Also ich fand, dass sie es verdient gehabt hätten, in der regulären Spielzeit zu gewinnen, weil sie einfach wahnsinnig viele sehr gute Chancen hatten. Venezuela hat zwar irgendwie schon wahrscheinlich mehr Ballbesitz gehabt, vielleicht auch ein paar Schüsse mehr, aber in der Qualität war das alles nicht so gut. Ich hatte Venezuela in der Gruppenphase nur gegen Mexiko gesehen und habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen von der Mannschaft. Aber gut, also andererseits, wenn man die Namen anschaut, ist es, glaube ich, auch irgendwie ganz okay im Viertelfinale, aber gegen Kanada dann verdient zu verlieren, ist natürlich weniger, also wird die Venezolaner weniger zufrieden stimmen.
Ja, absolut. Als
gegen das Turnierfavoriten. Zu Kanada, das war das beste Spiel von denen. Also ich bin extrem hin und her gerissen, was Kanada angeht. Ich fand sie gegen Argentinien cool, weil sie anders spielen als Südamerikaner spielen und weil man halt gemerkt hat, dass sie in der Lage sind, auch eine Weltklasse-Mannschaft richtig zu stressen, durch ja im Endeffekt ihre Physis, ihre Aggressivität, und weil sie halt auch Dinge riskieren, die vielleicht eine südamerikanische Mannschaft eher nicht so riskieren würde. Dann fand ich die beiden Spiele, in denen sie ihr Weiterkommen gesichert haben, eigentlich eher ein bisschen glücklich. Also weder das Spiel gegen Peru noch gegen Chile fand ich gut von Kanada. Und das jetzt wieder war richtig gut. Ich glaube, dass es ihnen eher liegt, wenn das Spiel ein bisschen offener ist und der Gegner eigentlich angreift, weil er sich in der Favoritenrolle sieht. Ja, und das haben die richtig gut gemacht. Und da sind auch ein paar ganz gute Fußballer. Also David ist ja obvious, Davies auch. Ich finde es cool, dass sie die Taktik nicht rein um Davies gebaut haben. Ich habe gar nichts gewusst über Kanada und habe gedacht, die machen irgendwie so ein Ding, wo sie halt ihrem besten Spieler Davis den Ball geben und sagen, mach mal was, ja. Wie sie es ja bei der WM auch durchaus so ein bisschen gemacht haben. Aber gar nicht. Also der macht voll irgendwie sein Ding, aber es ist nicht so, dass die sich im Übermaß auf den verlassen würden. Und ich mag die Innenverteidigung sehr gerne, sowohl Bombito als auch Cornelius. Cornelius kriegt irgendwie ein bisschen weniger Presse, ich weiß gar nicht warum, aber der ist sehr zweikampfstark und der traut sich auch richtig was im Aufbau. Ich finde es einen fantastischen Random Fact, dass der irgendwie 17 Spiele für Neumünster in der Schleswig-Holstein-Liga gespielt hat.
Das wüsste ich auch nicht.
Also ein großartigen Karriereverlauf, der Mann. Scheffelberg hat Vincent auch völlig zu Recht rausgestellt. Das ist so ein klassischer Turnierspieler, finde ich auch irgendwie. So jemand, der irgendwie eine Mannschaft, die nicht so gut eingespielt ist in der Defensive, weil sie halt eben nicht immer miteinander trainieren, richtig gut durcheinander bringen kann, weil er diese Technik und Physis hat. Ja, genau. Und jetzt fand ich das verdient für Venezuela. Das Elfmeterschießen war ganz lustig. Ich habe es im Real Life gesehen und habe nicht gewusst, wie es ausgeht. Und ich habe irgendwie so dreimal gedacht, boah, jetzt müssen sie es aber eigentlich gewonnen haben, die Kanadier, also weil ja den Venezolaner mal als erstes verschossen haben.
Schaffelberg auf jeden Fall der Spieler, der den man vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hat, der am meisten auf sich aufmerksam macht, hat auch das einzige Tor in der Gruppenphase vorbereitet von Jonathan David und jetzt eben auch gegen Venezuela getroffen. Kanada, die größte Überraschung des Turniers. Vincent, können Sie für die noch größere Überraschung sorgen, wenn wir jetzt mal auf das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kanada blicken. 100% auszuschließen, hat Daniel vorhin ja auch schon kurz anklingen lassen, ist es ja nicht, oder?
Nee, also vor allem, man kennt sich ja noch aus der Gruppe, das heißt, man weiß, was man zu erwarten hat vom anderen Team und ich denke mal, dass es dadurch auch ein bisschen taktischer wird, wie das Gruppenspiel, würde ich jetzt mal gut schätzen. Aber ich würde sagen, Kanada hat eine Chance, die ist da. Jetzt vielleicht nicht die größte, weil ich dann schon denke, Argentinien ist von der individuellen Klasse schon das stärkere Team und die haben einfach mehr Turniererfahrung und allgemein die erfahrenen Spieler. Von dem her, es wird ein harter Brocken und es ist das letzte Spiel vom Finale und das wird sich Argentinien als Titelverteidiger nicht nehmen lassen, so ein Finale. Aber man ist in der Lage, eben diese Argentinier zu stören. Und Daniel hat es ja eben auch schon angesprochen. Man spielt mehr wie ein europäisches Team und weniger wie ein südamerikanerisches Team. So. Von dem her wird Argentinien da vielleicht auch wieder ein bisschen Probleme bekommen. Ich weiß nicht, die meisten Argentinier kicken halt dann doch in Europa und dass die sich da vielleicht auch schneller drauf einstellen können, das kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Also mein persönlicher Tipp ist tatsächlich, dass es dann für Kanada auch zu Ende ist im Halbfinale. Ist jetzt auch nicht der größte Überraschungstipp, aber ich drücke denen auf alle Fälle die Daumen und ich sehe es da auf alle Fälle. Man muss halt die Geschwindigkeit einsetzen mit Davis, Schaffelberg. David hat man noch, ich glaube Liam Miller ist auch nicht der langsamste und vielleicht mit Ismael Kone starten, der gefällt mir an sich auch immer sehr stark, den kenne ich auch noch aus der MLS bei Montreal, wo er gespielt hat, finde ich eigentlich auch einen erfrischenden, jungen, talentierten Spieler und den könnte ich mir tatsächlich gegen Argentinien gut vorstellen, anstelle von Osorio, aber mal schauen.
Benedikt, was ist deine Einschätzung? Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht für Kanada tippen, aber drückst du vielleicht den Kanadiern auch so ein bisschen die Daumen als Underdog?
Ich glaube, so die Außenseiter, da ist man immer auf deren Seite. Ich befürchte aber, es ist halt dieses typische Argentinien, ein Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Und also die machen es halt immer so, dass man dann irgendwie so gefühlt hat, so wenn es sein muss, dann legen sie halt nochmal ein bisschen was drauf und dann machen sie halt 1-0, 2-0 oder sowas, so ein knappes Ding, und dann retten sie sich halt durch das ganze Turnier so durch. Es wäre schön halt, wenn es diese Überraschung gibt, so wie es schon ein paar kleine halt gab in diesem Turnier. Aber ich fürchte, es wird dann doch wieder auf Argentinien hinauslaufen.
Siehst du es auch so, Daniel? Wahrscheinlich.
Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist irgendwie 80-20 oder so für Argentinien. Also der Qualitätsunterschied ist sehr groß. Der Unterschied irgendwie so im Kollektiv oder halt aus diesen vier Spielen bisher ist nicht ganz so riesig vielleicht, aber schon noch immer noch deutlich für die Argentinier. Genau, ich würde mich allerdings wahrscheinlich dafür hergeben, den Kanadiern die Daumen zu drücken, auch aus einem gewissen Eigennutz vielleicht.
Genau, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber ja, auch durch diesen Turniermodus muss man ja, oder diesen Regelmodus, wenn das ein Wort sein sollte, muss man ja nur in Anführungsstrichen 90 Minuten die Null halten sozusagen, ne? Also haben wir jetzt auch erlebt, dass es eben in drei Spielen ins Elfmeterschießen ging, weil es keine Verlängerung gibt. Außer im Finale dann wieder. Aber das könnte eine Hoffnung sein für Kanada. Andererseits, die Argentinier haben auch gegen Chile gezeigt, dass sie sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn Bravo da alles gehalten hat. Dann warten sie halt eben 88 Minuten und schlagen dann zu. Also ganz natürlich ganz, ganz schweres Spiel für die Kanadier, aber eben auch ein ganz schweres Spiel für die Argentinier. Tinia, das dritte Viertelfinalspiel, das war das einzige, das nicht in die Verlängerung, hätte ich was gesagt, das nicht ins Elfmeterschießen ging. Kolumbien gegen Panama, 5-0. Ich habe mir das hier unterstrichen mit dem Wort Machtdemonstration. Die haben ja schon die Gruppenphase unfassbar einfach auch tollen und schönen, unterhaltsamen Fußball gespielt, haben Brasilien hinter sich gelassen und haben da einfach weitergemacht, wenn nicht sogar noch eine Schippe draufgelegt, weil Panama hatte ich jetzt auch in der Gruppenphase nicht so schlecht gesehen, haben ja auch die USA hinter sich gelassen. Das war schon wirklich, wirklich fantastisch, oder Vincent? Also das war einfach nur überzeugend.
Auf alle Fälle, vor allem mit James Rodriguez, der wieder einen Sahnetag hatte, ich glaube mit zwei Vorlagen, einem Tor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, absolut stark, und er hat es halt dann doch noch drauf in seinem Alter, er lässt es immer wieder aufblitzen, und das war jetzt eben so ein Spiel, aus der Bundesliga kennt man ja auch noch einen gewissen John Córdoba, ich glaube bei Mainz, Hertha und Köln war unterwegs, der ja auch getroffen hat und auch noch ein sehr schönes Tor von Rios war es, glaube ich. Das fand ich sehr schön. Da gab es ja auch ein bisschen strittig, weil man erst dachte, faul, Schiedsrichter hat dann eben weiterspielen lassen auf Vorteil, und dann ging eben der Ball rein. War auch die richtige Entscheidung, so zu handeln, und ja, Panama war defensiv überfordert, fand ich, total. Nach 15 Minuten stand sie dann eben schon 2-0. Und ich würde auch fast sagen, ab der 15. Minute war dann das Ding auch vorbei für Kanada. Dafür war Kolumbien einfach zu stark, auch in den letzten Spielen. Und was ich auch noch, ich erwähne es mal kurz. Was mich noch in dem Spiel ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich eine nicht gegebene rote Karte, die ich gern gesehen hätte. Meiner Meinung nach, gepfiffen hat ja ein Italiener, Maurizio Mariani. Da ist ja so ein Austausch zwischen der Comebol und der UEFA. Und da gab es am Schluss eben ein Foul von, jetzt muss ich kurz überlegen, ich meine, war es José Córdoba, meint nicht von Panama, der ziemlich hüfthoch einen Kolumbianer umgelegt hat. Und das gab halt nur Gelb. Es war dann auch ein Elfmeter, das 5:0 von Kolumbien. Aber meiner Meinung nach, klar, mit Doppelbestrafung und hin und her, aber jemanden hüfthoch so umzusäbeln, weiß nicht.
Ja, gehe ich voll mit. Also das Foul nur für sich genommen, egal wo das auf dem Fußballfeld dann stattgefunden haben soll, ist das eigentlich schon eine klare rote Karte. Das war schon ein selten brutales Frustfoul. Ich glaube, da passt der Begriff Frustfoul einfach, weil ja die Panama ja wirklich chancenlos waren. Da stand es schon 4-0, du hast es erwähnt. Und dann haben die sich da José Córdoba, ich glaube, das war José Córdoba, wie du sagst, da zu so einer Aktion hinleiten lassen. Benedikt, jetzt hat auch, also wir haben ja schon hier beim Rasenfunk und auch bei Gol Olimpico ganz viel über James Rodriguez geredet. Wir haben über Richard Rios geredet, der bei Palmeiras spielt, so ein bisschen der Shootingstar da ist. Und John Córdoba auch mit einer guten Leistung und jetzt trifft auch noch Lucho Diaz, hat seinen zweiten Turniertreffer erzielt nach einem Geistesblitz von James, der sich ja jeden ruhenden Ball schnappt, das konnte man da ganz gut sehen, war ja noch in der eigenen Hälfte von Kolumbien, wenn ich mich richtig erinnere, und der hat dann einfach mal ganz schnell diesen Freistoß ausgeführt, einen langen Ball. Lucho Diaz aber natürlich auch mit der perfekten Reaktion, perfekt hat er diese Situation einfach wahrgenommen und dann auch ein schönes Tor erzielt. Das ist in der Gesamtheit dieser Mannschaft, Benedikt, doch so eine unglaubliche Wucht. Das kennt man von Kolumbien so, wenn ich mich erinnere, nicht.
Ich glaube, das sind einfach jetzt gerade, die rufen das komplette Potenzial an Offensiv, was sie in der Offensive haben, genau richtig ab. Also es läuft alles zusammen so. James hat man das Gefühl, weil er halt so mittlerweile aufs Karriereende so zuläuft. Der Druck ist weg, er spielt jetzt einfach so auf. Da eben Diaz auch noch da ist, so jetzt der größere Star, und er ist so ein bisschen mehr im Hintergrund, und dann ist er wieder der typische Turnierspieler, ne, der da ist, der die deine Vorlagen liefert, Topscorer wird wahrscheinlich. Und aber ich finde es auch gut, dass das, also Córdoba, der hat jetzt 8 Länderspiele, also jahrelang war halt Rafael Boré so die Sturmspitze. Und dann halt vorm Turnier zu sagen, nee, wir wechseln jetzt, nachdem bei Boré, weiß jetzt nicht, 2 Jahre gefühlt nichts lief. Und dann einfach Córdoba mal das Vertrauen zu geben, der davor so gut wie gar keine Nationalmannschaftserfahrung hatte. Ist halt mutig, aber es zahlt sich aus. Ne? Also ich würde den Jungen gerne mal wieder in Europa sehen und nicht irgendwo da in Russland, wo ihn keiner mehr berechtigterweise auf dem Zettel hat.
Und da gibt eben Nestor Lorenzo nicht nur die gute Leistung von Córdoba recht, sondern eben auch die Nichtleistung von Boré. Hatte ja auch gegen Brasilien die 1000-prozentige Chance, wo er fast ins leere Tor nach einer Flanke einschießen muss. Okay, ins leere Tor nicht, aber aus wenigen Metern da ins Tor, hat dann schön verzogen. Also da, Daniel, eben auch viele richtige Trainerentscheidungen. Wie viel Anteil hat Senor Lorenzo?
Wollte ich gerade sagen, dass der unglaublich viel richtig machen muss. Ich habe wenig von Kolumbien insgesamt gesehen. Also das ist die Mannschaft im Viertelfinale, die ich am seltensten gesehen habe. Ich werde es jetzt dann im Halbfinale sicher mal ausgiebiger begutachten können. Aber es ist schon brutal, wie eine also in gar keiner guter Form befindliche Mannschaft dann von Lorenzo zu einer total guten gemacht worden ist, und zwar auch mit einigen mutigen Entscheidungen. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel ins Tor schaut, das war jetzt bei dem Panama Spiel sicher nicht die ganz entscheidende Position, aber dass da Ospina auf der Bank sitzt und Camilo Vargas drin steht, dass Jerry Mina nicht mehr Stammspieler ist, dass es Rafael Santos Boré nicht ist. Und ja, auch nicht irgendwie so völlig offensichtliche Entscheidungen, sondern eben Entscheidungen für Leute, die man jetzt vielleicht gar nicht so stark auf dem Zettel hatte. Also das ist für mich alles alles im Wesentlichen Lorenzo zuzuschreiben und eben auch, dass er James sowohl emotional als auch fußballerisch dann genau richtig eingebettet hat, weil bei dem muss schon auch immer irgendwie beides stimmen. Und ja, also das Spiel gegen Panama, muss ich jetzt sagen, schaut für mich nur die Highlights gesehen habend wie ein Muster völlig ohne Wert aus. Also klar, Props und so, aber ja, also waren irgendwie zwei Elfmeter, ein Tor nach einer Ecke, ein Fernschuss und die Schussstatistik sagt irgendwie 7 zu 15 oder sowas. Also ja, keine Ahnung, das Spiel war nach 15 Minuten durch und dann haben sie halt irgendwie ein bisschen gezaubert, aber so richtig ein Bein ausgerissen haben sie sich dann auch nicht mehr und das auch gegen Gegner, der, glaube ich, zum einen irgendwie ein bisschen glücklich durch die Gruppenphase gekommen ist, durch diese sehr, sehr frühe Überzahl gegen die USA, was ja auch irgendwie insgesamt ein Gegner ist, der Panama ganz gut liegt und dadurch, dass Bolivien einfach so völlig außer Form war und ja, also in der Nacht hat jetzt für Kolumbien alles gepasst und ich glaube, es ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber ich würde es jetzt nicht aus diesem 15-0 ableiten, sondern eher aus dieser absurden ungeschlagenen Serie und aus dem Umstand, dass sie eben James und Diaz in dem Kontext dann als Weltklasse-Spieler haben.
Lass uns ganz kurz noch einen Schritt zurück wieder gehen, wenn wir dich schon hier haben, Vincent, als USA-Experten für die US-Nationalmannschaft. Was sagt das denn auch über die US-Nationalmannschaft aus, dass man sich quasi nicht gegen Panama durchsetzen konnte, die dann wiederum jetzt diese Klatsche kassiert haben? Ist das jetzt ein bisschen unfairer Vergleich oder ist das schon, also ich glaube jetzt nicht, dass die USA 5:0 gegen Kolumbien verloren hätten, aber ja, wie ist das jetzt noch in diesem Kontext einzuschätzen?
Das ist auch immer schwer zu vergleichen, Gruppenspiele mit dann K.O.-Spielen, denn in der Gruppe wiegt man sich vielleicht dann nochmal einen Ticken sicherer, wenn man denkt, ja okay, jetzt haben wir ein Spiel verkackt. Wir haben vielleicht nochmal eins oder zwei zum Ausgleichen. Von dem her würde ich das jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen. Ich bin auch der Meinung, USA-Kolumbien wäre definitiv ein knapperes Match gewesen. Wenn man es jetzt in deren Kontext zählt, dann wird wahrscheinlich Kolumbien dann auch schon die USA besiegen, weil sie einfach stärker und besser drauf sind. Aber das wäre jetzt kein 5:0. Panama hat halt, oder ja, blöd zu sagen, Panama ist Panama, aber die haben halt jetzt nicht viel Qualität und die sind, würde ich sagen, in der K.O.-Phase das schwächste Team. Mit Abstand, würde ich sagen. Topspielmacher Kvaratskhelia fehlt ja eben. Das hat man auch total gemerkt, finde ich, im Spiel. Da war einfach null Zugriff und sonst, da ist halt nichts da, wo man eben wie zum Beispiel ein Team von Kolumbien das zu vergleichen hat. Und die USA hat halt einfach, die haben sich vercoacht. Also mit Bärhalter hat nicht funktioniert. Die individuelle Klasse ist natürlich stärker wie bei Panama. Aber da könnte ich jetzt ausholen und was weiß ich, was ich gelesen habe, wieso es bei der USA gescheitert ist. Und es war einfach eine Katastrophe. Da hat nichts funktioniert. Und das war einfach, ich würde mal einfach sagen, das Team ist nicht eingespielt auf das, was der Trainer mochte, um jetzt mal einfach ganz verkürzt das zu sagen. Und Panama ist vielleicht individuell schwächer, aber dafür ein Team, habe ich so das Gefühl. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du gegen Teams wie Kolumbien spielst. Da hat man einfach dann doch gemerkt, wo der Unterschied ist.
Kolumbien also die dritte Mannschaft, die dann ins Halbfinale eingezogen ist und die treffen dort auf Uruguay, die Brasilien besiegt haben, auch im Elfmeterschießen, stand allerdings nach 90 Minuten 0:0 und es war eigentlich haben wir da dort kein Fußballspiel gesehen, es war mehr so eine Schlacht Uruguay 26 Fouls, Brasilien 15 Fouls. Zum Vergleich, bei der Partie Kanada gegen Venezuela gab es insgesamt nur 20 Fouls. Also schon ein großer Unterschied. Also es war wirklich nicht so schön anzugucken. Wenig Spielfluss, wenige Aktionen nach vorne, wobei ich circa 15 bis 20 Minuten eingenickt bin. Also für die diese Spielzeit kann ich keine Einschätzung eingeben zur zweiten Hälfte irgendwann. Aber am Ende, Daniel, fangen wir direkt bei dir an. Für alle, die hier den Rasenfunk auf YouTube beschauen, sieht man natürlich Daniels Uruguay-Flagge im Hintergrund und sein wunderbares Trikot mit der Nummer 17 von Rios von, wann war wahrscheinlich WM 2010 oder so. Kannst du ja gleich nochmal aufklären, wann. Was sagst du zur Partie? Wie war es für dich? Also kein schönes Fußballspiel und dann ist es auch egal, wie man gewinnt, Hauptsache Halbfinale oder was nimmst du jetzt mit von dieser Partie?
Also das erste, ja genau, Egidio Arevalo Rios, WM 2010, wo sie Vierter geworden sind, war der die Überraschung. So ein kleiner Pitbull-Terrier im defensiven Mittelfeld, wie Uruguay sie früher am laufenden Band produziert hat, hat eine schöne Vorlage gegen Deutschland im Spiel um Platz 3 gegeben. Volley von Forlan, glaube ich sogar Tor des Turniers dann, das Forlan-Tor. Genau, wie habe ich es gesehen? Zwei unterschiedliche Halbzeiten auf jeden Fall. Ich finde, dass man Uruguays erste Halbzeit Unrecht tut mit dieser Reduzierung auf, das war jetzt so ein Gehacke und so. Also Uruguay hat in der ersten Halbzeit schon sehr stark versucht, Fußball zu spielen und war auch die bessere und ambitioniertere Mannschaft. Normalerweise ist es ja eher, also auf jeden Fall so, wenn Uruguay gegen Brasilien spielt, dass Brasilien versucht, Fußball zu spielen und Uruguay versucht, den Spielschluss zu zerstören. Und da war es in der Tendenz jetzt umgekehrt. Also Uruguay hat auf jeden Fall versucht, Fußball zu spielen und Brasilien hat es weniger versucht. Also ich glaube, die Fouls waren dann eher irgendwie so ein Ergebnis von, wir können es halt nicht besser, als irgendwie eine taktische Ausrichtung. Aber es war in der ersten Halbzeit, hatte Uruguay ein paar ganz ordentliche Chancen, jetzt auch nicht riesig. Gab eine ziemlich gute Kopfballchance von Núñez nach Nantes Flanke. Sonst hatte Brasilien einen nach einem Fehler von Uruguay im Aufbau. Also in der ersten Halbzeit war Uruguay ein bisschen besser und ambitionierter, würde ich sagen, ohne die ganz großen Chancen. Und in der zweiten Halbzeit war dann wirklich einfach gar nichts mehr. Also ich habe geschaut, Expected Goals 0,2 Uruguay, 0,1 Brasilien nach der Pause. Was er zum einen eben sagt, dass da überhaupt kein Fußball gespielt worden ist und zum anderen aber auch, dass Brasilien nicht gut war, weil die ja auch 20 Minuten dann in Überzahl waren. Wo ich so drüber nachdenke, muss dann aber die Großchance für Rafinha in der ersten Halbzeit gewesen sein. Ja, ich dachte, dass das Ding in der zweiten Halbzeit war. Brasilien hat ein paar ganz lichte Momente, die sind ganz gut im Gegenpressing. Also wenn Uruguay dann irgendwie den Ball gewonnen hat, eher so in der eigenen Hälfte oder in der Mittellinie oder so, hat Brasilien ein paar Mal richtig stark nachgesetzt und auch ein paar so ein bisschen zufällige Chancen nach Bällen in die Tiefe gehabt. Rafinha war der beste Offensivspieler und ist einmal im 1 gegen 1 an einem sehr starken Rochette gescheitert. Für Uruguay war ein richtiger Knackpunkt die Verletzung von Ronald Araujo, weil der ist ja wahnsinnig schnell und robust und das gibt ihnen einfach die Möglichkeit, sehr, sehr hoch zu stehen. Also bis der sich verletzt hat, war das Spiel zu ganz wesentlichen Teilen so, dass einfach alle Feldspieler in der brasilianischen Hälfte gestanden sind. Also alle Brasilianer waren in ihrer eigenen Hälfte und alle Uruguayer waren in der gegnerischen Hälfte. Und das eben in der Annahme, dass Araujo jeden Stürmer größer an den Müdiki ablaufen kann oder abdrängen kann. Und das war nach dieser Verletzung dann nicht mehr so. Und da kam dann auch gleich diese Riesenchance für Rafinha, die ich angesprochen hatte, weil José María Jiménez einfach irgendwie halb so schnell ist wie Araujo. Genau, und ich glaube, das war ein ganz großer Knackpunkt, diese Araujo-Verletzung, weil sie Uruguay irgendwie ein bisschen Sicherheit genommen hat. Ja, und zweite Halbzeit konnte man wirklich nicht schauen. Also das war sehr unansehnlich. Und dann diese rote Karte für Nandes hat dann halt auch dafür gesorgt, dass Uruguay gar nicht mehr versucht hat, so richtig anzugreifen. Also sie haben dann Darwin Núñez sehr überraschend rausgenommen. Bielsa hat es dann erklärt. Ich fand es okay, so wie er es erklärt hat, dass sie einfach dann gar nicht mehr versucht haben, irgendwie einen langen Ball zu kriegen, weil er gesagt hat, das bringt sowieso nichts, sondern er hat Arrascaeta eingewechselt und ohne Stürmer gespielt, mit dem Argument, gebt doch den brasilianischen Innenverteidigern den Ball, die machen eh nichts damit. Und dem zweiten Argument, wenn wir mal aus Versehen einen Ball gewinnen, dann möchten wir ihn halten und nicht irgendwie schöne Grüße Darwin, hol den jetzt mal, spielen. Ja, und so haben sie es dann eigentlich ganz gut geschafft, keine Chance mehr von Brasilien zuzulassen. Elfmeterschießen, Fluch besiegt. Die letzten beiden Copas im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Ich glaube sogar jeweils auch nach 0-0 verlassen. Ich habe es in der Vorschau angesprochen. Und ja, jetzt war dann Rocit der Held. Prinzipiell Euphorie. Getrübt durch die Verletzung von Araujo, Sperre von Nandes und wahrscheinlich auch Verletzung von Vinha. Ist ganz interessant, Uruguay hat in diesen vier Spielen eine einzige Veränderung an der Startelf vorgenommen. Also sie haben im ersten Spiel der Arrascaeta an der Startelf gehabt, den haben sie zum zweiten Spiel durch die La Cruz ersetzt, ansonsten alles immer gleich. Und jetzt bricht die ganze Abwehr auseinander. Das wird schwierig und ich glaube, dass da dann wahrscheinlich auch der Knackpunkt im Halbfinale gegen Kolumbien sein wird.
Ist Araujo raus fürs Turnier? Kommt er nochmal zurück? Oder?
Ja, Muskelverletzung, ich habe den genauen Begriff nicht im Kopf, aber es hieß irgendwie so 6 Wochen oder so, also ich würde sagen wahrscheinlich schwerer Muskelfaserriss, sowas in der Art. Der ist raus. Nein, das ist auch mindestens ein Spiel raus. Ich könnte mir bei dem Fall vielleicht auch 2 ganz gut vorstellen. Ja. Und Vinha weiß man nicht so genau.
Okay. Ja, wunderbare Zusammenfassung, lieber Daniel. Wir kommen gleich auch nochmal auf Uruguay zu sprechen, wenn es dann mit dem Blick aufs Halbfinale geht. Lasst uns, liebe Leute, aber auch nochmal auf über Brasilien reden, die ein historisch schlechtes Turnier gespielt haben. Also sie sind auch schon mal in der Gruppenphase raus, also war auch schon schlimmer. Aber was Leistung und Ertrag angeht, ist das natürlich immer eine Riesenenttäuschung für die Brasilianer, da im Viertelfinale schon nach Hause zu fahren. War natürlich auch so, dass Vinicius Junior gesperrt war wegen seiner zweiten gelben Karte. Und dann war es mal so, dass Endriki das Super-Mega-Talent gespielt hat und dann Rodrigo und Rafinha über außen. Hat mich ja erstmal gefreut, dass er mal die Chance bekommt, aber man muss festhalten, wieder erwarten, weil ich das schon eher anders erwartet habe, dass Endriki eigentlich überfordert war. Er hat nur 5 Pässe gespielt, davon kamen auch nur 2 an. Einer davon war der Pass beim Anstoß. Also jetzt nicht unbedingt der schwerste Pass. Und ja, viele Ballverluste und eher so nicht so richtig ins Spiel integriert. Hätte ich mal gern mit Vini zusammen gesehen. Aber das, Benedikt, als kleiner Hinweis dafür, dass es als kleines Beispiel dafür, dass es bei Brasilien doch vorne und hinten nicht stimmt.
Ich wollte gerade sagen, ob Endrick hier mitgespielt hat, das kann man so, glaube ich, gar nicht sagen, weil er war ja komplett raus. Ich glaube, das ist aber das beispielhaft für das gesamte Turnier. Also es ist so, die Leistungen waren alle durchschnittlich, auch schon in der Gruppenphase. Die haben sich da so durchgewurschtelt mit ihren Unentschieden und sind irgendwie weitergekommen und das ist jetzt so weitergegangen. Also das lief irgendwie nicht so zusammen. Ich fand es auch komisch, dass der Trainer dann nach dem Spiel meinte, er hätte mehr Positives als Negatives im Turnier gesehen. Ich weiß nicht, wo er da was er gesehen hat, aber das ist ja komplett an der Wahrnehmung vorbei. So. Also, und man muss ja ehrlich sein, das ist Brasilien. Wenn die die letzten 15 Minuten in Überzahl spielen, dann müssen die das Spiel eigentlich nominell so gesehen gewinnen. Und dass da halt so gefühlt gar nichts kam, ist dann also bezeichnend für das gesamte Turnier. Also irgendwie, weiß ich nicht, also keine Ahnung, das ist halt alles zusammen nicht so gepasst, wie es hätte sein müssen. Ist schade, auch weil halt eben die jungen Leute mit dabei sind, aber vielleicht brauchen sie das auch.
Scheint für mich auch, das hatte ich auch schon vor dem Turnier gesagt, dass Dorival Junior einfach die falsche Besetzung ist auf der Trainerbank. Zum einen ist er für mich nicht der, sage ich mal, die brasilianische Fußballkultur, wenn wir das ein bisschen größer zeichnen wollen, der die Spielweise der Seleção so verkörpert, wie sich die Menschen das vorstellen würden. Dazu an der Seitenlinie doch relativ unsouverän bei der Copa, viel am Gestikulieren, sehr hektisch, sehr nervös gewirkt zumindest. Und dann gab es auch noch, Vincent, eine Szene ganz zum Schluss, zum Elfmeterschießen, wo dann, also vor dem Elfmeterschießen, wo sich die Kreise dann formiert haben der Mannschaften und Dorival Junior war einfach nicht in diesem Kreis drin. Also er ist da so drumherum und kam nicht rein, wollte dann was sagen, hat den Finger gehoben und hatte überhaupt keinen Zugriff mehr auf diese Mannschaft. Absolut absurd. Es war nur ein kurzer Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob er danach dann in den Kreis reinkam. Kam auf jeden Fall dann der Schnitt rüber zu Uruguay, wo alle andächtig Marcelo Bielsa zugehört haben, was er denn jetzt noch den Spielern für Worte mitgibt zum Elfmeterschießen. Und dann ist das doch, Vincent, wahrscheinlich die falsche Entscheidung gewesen, Dorival da einzustellen. Glaubst du, er kann sich noch halten jetzt nach dieser Leistung? Auch wenn er erst im Januar dazu kam?
Also für Brasilien hoffe ich es mal nicht. Weil diese Mannschaft hat halt viel mehr Qualität und kann viel mehr, wie sie es gezeigt hat. Wenn sie spielerisch Bombe gewesen wären und jetzt raus wären, dann wäre es wieder was anderes. Aber ich finde, die haben nicht mal spielerisch überzeugt bei der Copa. Das war einfach nichts. Und einen Endtrick zu starten, finde ich cool, finde ich auch mutig, den reinzuwerfen. Aber wenn du halt merkst, dass der keinen Zugriff aufs Spiel hat und zu nervös ist, wechsel ihn doch aus. Also man hat alle Spieler dahinter ausgewechselt, einen Rodrigo, einen Lucas Paqueta, Rafinha, aber einen Endrick lässt du dann drin. Die fand ich dann alle drei doch stärker in dem Spiel. Ja, weiß nicht, das ist auch so eine Entscheidung, so ein anderer Stürmer, der dann doch ein bisschen Erfahrung noch hat, kann dann doch vom Tor noch was anderes bewirken. Und sonst, ja, also man war an sich gut aufgestellt, also von den Spielern kann man echt nicht meckern und das dann absolut auf seine Kappe geht mit der Taktik und auch eben, wie du schon erwähnt hast, mit dem Spielerkreis, habe ich auf Twitter auch mitbekommen. Da ist es auch, da hat es durchaus seine Runden gemacht und das wirkt dann halt schon wie Kabine verloren sozusagen. Da hat halt wahrscheinlich der Kapitän, Danilo müsste es sein, seine Ansprachen gehalten und dann hört man dann doch lieber den Captain zu wie ein Trainer. Und Uruguay sieht man eben, wie eigentlich ein Trainer in so einem Kreis funktionieren sollte. Es wäre ja was anderes, wenn er außen dran gestanden wäre mit den anderen Spielern so im Kreis und hätte dann Captain zugehört, so nach dem Motto, du darfst jetzt was sagen, so. Aber er wollte ja irgendwie was machen, ja, aber ist nicht reingekommen und das ist, mich würd's wundern, wenn er weitermachen darf. Ich rechne eigentlich mit den nächsten Wochen eigentlich mit einem Rauswurf, wäre zumindest die logische Konsequenz.
Ja, wenn man den brasilianischen Fußballverband über die letzten 20 Jahre betrachtet, dann wäre es schon eine Riesenüberraschung, wenn Dorival Junior jetzt weitermachen darf, wobei Tite ja auch 6 Jahre da war, also jetzt So eindeutig ist das natürlich nicht, wie ich das gerade hier gezaubert habe, aber ich glaube und hoffe, dass Dorival Junior nicht mehr weitermachen darf, auch wenn das ein bisschen gemein ist. Daniel, was machen wir jetzt mit dem brasilianischen Fußball? Also wir haben kaum Erfolge vorzuweisen, seit Jahrzehnten mittlerweile, muss man ja fast sagen. Wir haben kaum Spieler, die irgendwie, also wirklich auf diesem Weltklasse-Niveau sind. Wir haben vielleicht ein paar Spieler, die dahin sind, auf dem Weg dahin sind. Vielleicht Vini Junior ist natürlich Weltklasse, aber eben auch jetzt nicht unbedingt von der Kategorie Neymar oder noch romantischer Ronaldinho. Ist das einfach eine falsche Fußballentwicklung, eine falsche Fußballausbildung in Brasilien, wo es wirkt auch so ein bisschen konzeptlos. Also wer ist man, wo will man hin? Man hat ja eigentlich die tollste Fußball, wenn es ums Spielerische geht, die tollste Fußballkultur, wenn man das so ein bisschen mit dem Joga Bonito romantisieren will. Ja, was machen wir mit Brasilien? Helf mir, Daniel.
Also ich glaube, aber so richtig viel Ahnung habe ich nicht von Brasilien. Ich glaube, dass sie zwei fundamentale Probleme haben, die beide zwischen dem Verband und dem Liga-Fußball irgendwo angesiedelt sind. Ich glaube, dass das eine Problem die Trainer also wahrscheinlich Ausbildung, aber das ist jetzt eine Unterstellung von mir ist. Also im Endeffekt, es sind die Trainer, ob sie jetzt schlecht ausgebildet oder schlecht ausgewählt werden, das weiß ich nicht. Aber es ist ganz krass, in Uruguay und Brasilien, die produzieren am laufenden Band fantastische Trainer. Und das scheint mir in Brasilien überhaupt nicht der Fall zu sein. Und die Halbwertszeiten sind auch ganz, ganz kurz. Also ich habe so ein Screenshot von Dorivals Trainerkarriere gesehen, wo er irgendwie schon bei, ich weiß nicht, 15 der aktuell 20 Erstligisten war, aber nie länger als irgendwie anderthalb Jahre oder so. Das ist halt einfach ein Killer, wenn du immer nur aufs nächste Ergebnis hinarbeiten musst. Und das ist auch ein Killer, wenn du einen Zirkel von irgendwie 30 Leuten hast, der eh immer wieder dann neu angestellt wird. Meine Unterstellung, dass die Trainerausbildung nicht so gut ist, die kommt dann eher von diesen Jüngeren, also so ein Roger Diuseni oder sowas. Was der auf seinen Trainerstationen dann gemacht hat, ist halt sehr viel konzeptloser aus meiner Sicht als Leute, die jetzt irgendwie ihre erste Trainerstation in Argentinien oder Uruguay haben. Die machen meistens wirklich gute Sachen. Also sozusagen die Trainerauswahl verknüpft mit dem Umstand, dass sie halt auch keine Ausländer nehmen, wenn sie nicht gerade Ancelotti heißen, dann ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen verpokert, aber ich glaube schon, dass es irgendwie jetzt an der Zeit ist, dann mal jemanden zu nehmen, der nicht aus diesem üblichen circa 25 brasilianischer Trainer ist. Und da war Dorival jetzt wirklich das genaue Gegenteil, die Personifizierung davon. Und das andere ist, glaube ich, der Liga-Fußball, das ist so ein bisschen der Mexiko-Effekt. Die Liga ist relativ stark, also man sieht es ja immer in der Copa Libertadores. Warum ist sie relativ stark? Weil sehr, sehr viel Geld drin ist. Was ist der Effekt von sehr, sehr viel Geld? Die Spieler gehen nicht weg. Also nur sehr bestimmte Spieler gehen weg. Also Leute, die halt wirklich ersichtlich relativ klar das Potenzial haben, Weltspitze zu werden. Also klar, so ein Enrique geht weg, ein Vini Junior geht weg oder so, aber die Leute, die irgendwie sich ein bisschen später entwickeln, die gehen halt nicht weg und schmoren dann so ein bisschen im eigenen Saft und werden halt gute bis sehr gute brasilianische Erstligaspieler, aber ein guter bis sehr guter brasilianischer Erstligaspieler ist halt bei allem Aspekt kein Weltklassespieler. Und da scheint mir irgendwie so ein bisschen das Nachkommen Nachrücken zu fehlen. Ja, die Lösung wäre dann halt irgendwie alles auf die paar Leute, die halt Weltspitze sind. Alisson, Rodrigo, Vini Junior. Da hatten sie jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen Pech, also dass Vini gesperrt war, dass dieser Trainer mir nicht wahnsinnig kompetent erscheint, dass sie das Elfmeterschießen verloren haben, das sind alles Dinge, die irgendwie passieren und ich glaube, da fehlt es gröber. Wird fast eine Lanze für Enrique brechen, der halt irgendwie völlig alleine gegen Araujo, / Jimenez, Oliveira und im Endeffekt auch Ugarte gespielt hat, weil Paqueta super, super weit zurückgehangen ist. Also er war halt der eine zentrale Spieler von denen. Gegen drei, was willst du machen? Also da muss ich sagen, an diesem, wenn ich jemanden den Knüppel drüber ziehen würde, dann wäre das Rodrigo, der wirklich überhaupt gar nichts gemacht hat. Das nach meinem Eindruck nicht mal versucht hat. Ja, genau. Aber also im Endeffekt hat Brasilien ein Riesenproblem. Ich glaube, dass der Verband irgendwie das lösen müsste. Also Incentivierung von Wechsel ins Ausland und entweder Trainerausbildung oder halt irgendwie Trainerauswahl. Dass sie da mehr unternehmen und sich vielleicht auch wieder mehr, oder nicht wieder, im Gegenteil, dass sie da vielleicht auch mehr international sich einbinden. Also ich glaube, das ist immer was sehr charakteristisch Brasilianisches gegeben hat, ist ja offensichtlich. Das war halt schon auch irgendwie, weil sie so ein bisschen für sich sind. Sie sind die auf dem Kontinent, die nicht Spanisch sprechen. Sie sind die auf dem Kontinent, die immer von sich sagen können, wir sind die Besten, wir wissen es auch am besten. Was sollen wir mit den anderen, ne? Und ich glaube, der Moment dreht sich jetzt so ein bisschen um. Also ich glaube, dass die Brasilianer gerade mehr von den Argentiniern lernen könnten oder vielleicht auch von Südeuropäern, als sie es sich eingestehen wollen. Und da bräuchte man wahrscheinlich so eine Reform, wie hier irgendwie beim DFB dann passiert ist, so in dieser frühen Klinsmann-Zeit oder so, wo man gesagt hat, boah, das geht so nicht mehr. Und dann holt man sich halt jemand, der vielleicht kein guter Trainer ist, aber der zumindest wirklich jeden Stein ehrlich umdreht. Aber das Kreuz musst du halt auch erstmal haben. Also entweder als Verbandsmensch oder als Trainer zu sagen, so geht das hier nicht.
Also viel aufzuarbeiten für die Brasilianer, viel zu ändern und mal sehen, wo da der Weg so hingeht. In der WM-Quali stehen sie ja auch nicht gut da, haben halt jetzt ein bisschen vielleicht sogar das Glück, dass eben 6 Mannschaften aus Südamerika sich direkt qualifizieren und die 7. dann noch in der Relegation ran darf. Also da, die ist jetzt nicht unbedingt in Gefahr, aber ja, 2 Jahre hat man noch, um da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Struktur und noch ein bisschen mehr so diesen Weg, den man jetzt, welchen Weg will man gehen, dass man den dann vielleicht findet und dann auch ein bisschen besser durchsetzt, dass Potenzial in diesem riesigen Land und diesem tollen Fußballland vorhanden ist. Das ist ja ganz klar. Genauso auch wie Uruguay. Daniel, lass uns noch einmal kurz zurück. Also jetzt das Halbfinale gegen Kolumbien, die für mich beiden besten Mannschaften dieses Turniers, die am besten gespielt haben, die am schönsten gespielt haben, am erfolgreichsten waren, die treffen jetzt aufeinander. Du hast eben ganz schön das Spiel von Uruguay gegen Brasilien auseinandergenommen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was für dich so die Schlüsselkompetenzen sind von Uruguay sozusagen. Also was macht dieses Team so besonders stark? Und wer ist deiner Meinung nach vielleicht so der Schlüsselspieler, weil da gibt es ja eigentlich einige.
Der Schlüsselspieler ist der Schlüsseltrainer. Also über dieser Mannschaft steht ganz, ganz fett Bielsa. Also es ist ein Riesenunterschied zu Tavares und Alonso als Vorgängertrainer. Bielsa hat eine sehr, sehr starke Vorstellung davon, wie man Fußball zu spielen hat. Und das tut Uruguay gut aus 2 Perspektiven. Zum einen, weil es komplementär ist. Also Victor hatte das ganz schön, ich glaube in der letzten Folge, dargestellt, dass Uruguay eh schon natürlich gut ist im Verteidigen. Und Bielsa hat gute Lösungen im eigenen Ballbesitz. Insbesondere im Freilaufen und also Gegner sozusagen aus dem Spiel nehmen. Also das ist komplementär und zum anderen, weil es halt sich eben auch so stark unterscheidet von diesem wir wursteln uns so durch, was die Vorgängertrainer halt gemacht haben. Also das war pragmatisch im schlechten Sinne. Genau, und also Bielsa hat jetzt da sowas aufgesetzt, das passt ganz gut zu ihm. Also es sind nicht auf keinen Fall die 11 besten Spieler, die da spielen, sondern es sind die 11 Spieler, die in den Rollen, die Bielsa irgendwie vorgibt, die besten sind. Und das ist auch sehr kompromisslos. Es gibt zwei Beispiele, die das sehr gut illustrieren, finde ich. Das eine ist José María Jiménez, der zweitbeste Verteidiger dieser Mannschaft ist, aber in der Regel nicht spielt, weil er ein rechtsfüßiger Innenverteidiger ist. Und der beste Verteidiger dieser Mannschaft ist auch ein rechtsfüßiger Innenverteidiger, nämlich Ronald Araujo. Und dann spielt halt linker Innenverteidiger spielt einen Linksfuß. Auch wenn der sonst eher Linksverteidiger spielt. Matthias Oliveira spielt eine sehr gute Copa. Napoli meistens links unterwegs. Genau. Und das andere ist, Rodrigo Bentancur hat auch irgendwie so ein paar Joker-Einsätze bekommen. Das ist auch der drittbeste zentrale Mittelfeldspieler, aber mit einem deutlichen Abstand, würde ich sagen, zum viertbesten. Aber nicht so super komplementär zu Ugarte und Valverde, weil wenn man mit den dreien im zentralen Mittelfeld spielt, dann fehlt halt irgendwie so der Überraschungsmoment. Also sind ja nicht so super torgefährlich alle drei. Oder wenn aus der Distanz. Und deswegen spielt Nicolas de la Cruz eher so, also halt richtig als offensiver Mittelfeldspieler. Genau. Und was macht Uruguay so vom Prinzip? Sie pressen sehr hoch, laufen sehr, sehr aggressiv mit viel Tempo an, also haben eine hart arbeitende Mannschaft und stressen die Gegner, während sie selber sehr ambitioniert aufbauen, so Richtung Dreierkette, also Nandes schiebt ein bisschen nach innen, Vinia ein bisschen vor, und dann geht es halt eher so irgendwie Richtung 3-2-4-1 vielleicht, sucht noch ein bisschen eine ideale Rolle für Valverde, der so eine Art Spielmacher aus der Tiefe sein soll, also irgendwie so eine Art Großverschnitt. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Und im Endeffekt versuchen sie dann halt die Außenstürmer zu isolieren, 1-gegen-1, Araujo und Pelistri, ab Vollgas Richtung Grundlinie und auf Núñez Flanken. Und das ist halt was irgendwie, das kann, also in schlechten Momenten wirkt das halt hektisch, weil du sehr viel in hohem Tempo machst und dadurch auch viele Fehler machst. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, sind, also insbesondere Pelistri wahrscheinlich auch einer der schwächeren Startelf-Spieler, so vom rein individuellen Leistungsvermögen. Aber er macht halt die Rolle perfekt. Also er ist halt, er kommt mit Tempo an Gegenspielern meistens vorbei, er arbeitet super hart. Und dann hat es halt irgendwie mal ein bisschen Streuung und dann versuchen sie am Ende Núñez zu finden. Und also in Summe hat das also in der Regel dann den Effekt, dass das Spiel in der gegnerischen Hälfte stattfindet, weil der Gegner kann irgendwie nicht sauber durchkombinieren und Uruguay kann es schon in gewissem Maße und dann ziehen sie halt das Tempo an und dann kann es irgendwie mal ein bisschen chaotisch werden. Sehr gute Kontersicherung, dadurch, dass Nandes tendenziell hinten bleibt und dadurch, dass Araujo eben mit so viel Tempo dann auch noch Leute abdrängen kann. Also Araujo ist einer der ersten Schlüsselspieler und sein Ausfall wiegt extrem schwer. Davor Ugarte, Valverde, klar, kennt jeder. So ein bisschen auf der Suche nach seiner Rolle in der Mannschaft, würde ich sagen. Keine überragende Gruppe, aber gut. Ugarte super, super gut in dieser, er ist ein extrem starker Pressing- und Gegenpressing-Spieler, also er kennt die Situationen, in denen er rausschieben muss, also er steht prinzipiell relativ nah zur Innenverteidigung, aber er geht immer im genau richtigen Moment auch weit raus. War für mich der Schlüsselspieler im Brasilien-Spiel, also war dann auch verdient, dass er den letzten Elfmeter verwandelt hat. Darwin Núñez spielt auch eine sehr, sehr gute Copa, ist halt ein sehr guter Spieler für eben dieses Bielsa-System, also ein guter Zielspieler, der mit viel Tempo was machen kann, der seine Gegner immer stresst und der halt auch ganz natürlich dieses, was Bielsa fordert, irgendwie in sich hat, also lieber irgendwie 10 Aktionen mit Streuung als irgendwie 3 klinische. Maxi Araujo kann man vielleicht auch noch hervorheben, wurde auch schon gemacht nach der Gruppenphase, weil man den eigentlich nicht kennt. Linker Flügelspieler mit sehr guter Technik, sehr guter Spielintelligenz. Nicht ganz so schnell wie Pellistri, aber kommt schon auch in der Regel am Gegenspieler vorbei. Ja, und Chino Rochet, der Torwart, hat jetzt gegen Brasilien so ein Spiel gehabt, wie man es als Torwart vielleicht auch mal braucht. Also wo dann alle sagen, hey, super gemacht, wegen dir haben wir gewonnen. Du hattest vor dem Turnier eine höhere Meinung von ihm als ich. Mal schauen, ob ich mich der dann anschließen kann. Er hat einen Matchwinner-Moment gehabt in einem 1 gegen 1 gegen Brasilien, gegen Rafinha und dann nochmal im Elfmeterschießen, wo er gegen Militão gehalten hat, glaube ich. Also die zentrale Achse. Im Endeffekt ist die zentrale Achse. Also Rochet, Araujo, Ugarte, vielleicht Valverde, Núñez. Und wie ich aber eben auch gesagt hatte, dass in der Abwehr 2 bis 3 Positionen neu besetzt werden muss, wird ein Problem. Also gegen Brasilien war es so, dass niemand auf der Position also sie haben mit einer Viererkette begonnen und nach 75 Minuten war jede einzelne Position anders besetzt. Und das gegen so ein Kolumbien, was offenbar extrem gut offensiv ist, weiß ich nicht, ob dann die Kaderbreite das hergibt, dass man das genauso gut macht, wie man es bisher gemacht hat.
Sorry, hat kurz gehakt bei mir. Nice. Vielen Dank, Daniel, für die Analyse von Uruguay. Vincent, wenn du jetzt auf das Halbfinale auch blickst mit der Stärke von Uruguay und der Stärke von Kolumbien, was ist so dein Gefühl? Wem traust du den Finaleinzug zu?
Oh, das ist...
Oder Elfmeterschießen.
Ich gehe ins Elfmeterschießen. Zum 3-3 und dann auf ins Elferbolzen. Das wär's. Dann hätte man alles
sofort
dabei.
Nehmen. Nice.
Aber wenn man jetzt rein von der regulären Spielzeit sehen würde, würde ich wahrscheinlich Uruguay schon einen Tick davor sehen. Allein, weil ich denke, dass die defensiven Ticken stärker stehen, auch wenn sie jetzt ihren besten Innenverteidiger verlieren werden. Nandez, finde ich, ist ersetzbar, würde ich sagen. Es ist ein guter Spieler, er war nicht schlecht in der Copa, aber ich kenne ihn noch aus seiner Zeit bei Cagliari, da das auch so mein Team in Italien ist und ich war nie vollends überzeugt von ihm. Von dem her bin ich durchaus der Meinung, dass er eventuell vertretbar wäre. Aber Araujo, ist definitiv schmerzhafter. Trotzdem sehe ich das Defensivspiel wie Uruguay miteinander spielt defensiv stärker wie bei Kolumbien. Kolumbien ist offensiv gut und eine sehr verspielte Mannschaft, aber das ist halt Uruguay auch. Wie gesagt, die haben einen Núñez vorne drin, der absolut stark spielt, finde ich. Ein Pellistri zeigt auch, dass er es kann. Der bewirbt sich definitiv auf mehr Spielzeit in Europa. Und auch im Mittelfeld ist man dort, also in der Zentrale, finde ich, stärker aufgestellt wie Kolumbien. Ist jetzt so meine Meinung. Also ich denke mal, wenn es einer packen könnte, regulären Spielzeit, würde ich mein Geld und mein Hab und Gut auf Uruguay setzen. aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das auch wieder ins Elfmeterschießen geht. Wäre jetzt allein in dieser Copa keine Überraschung.
Ja. Benedikt, siehst du es auch so eher Uruguay vielleicht Elfmeterschießen? Oder doch Kolumbien mit 3 Freistoßtoren von James?
Also ich sehe auf jeden Fall auch so, dass die auf Augenhöhe sind. Ich würde tatsächlich Kolumbien favorisieren. Jetzt nicht unbedingt auch aufgrund der Ausfälle, sondern ich glaube einfach, die sind in diesem Flow drin, wo sie halt die Spiele jetzt über 20, ne, nicht verloren haben. Diese unglaubliche Offensivkraft. Aber ich traue halt gerade Uruguay es zu, da so ein Stolperstein zu sein. Und das liegt, wie Daniel es vorhin schon gesagt hat, am Spieler des Turniers, der bei denen halt auf der Bank sitzt. Und ich traue es halt eben Bielsa zu, da die richtige Taktik zu finden, die richtigen Wechsel dann auch in der Defensive zu ziehen, um dann eben Kolumbien zu ärgern. Weil wenn es einer kann, dann er. Er kann die Mannschaft so einstellen, dass Kolumbien dann eben diese Offensivkraft nicht entfalten kann. Und wenn da alle Hebel richtig gesetzt werden, dann wird es eben dieses Spiel auf Augenhöhe und dann kann es auch wieder ins Elfmeterschießen gehen oder irgendwie knapp für Uruguay ausgehen. Aber tendenziell sehe ich die Favoriten, also die leichte Favoritenrolle eher bei Kolumbien.
Ich habe, glaube ich, mit keinem Menschen so oft über die Celeste geredet wie mit dir, Daniel. Und ich weiß auch, dass du immer vielleicht sogar so ein bisschen konservativer eher bist, eher mal alles ruhig hältst, weil du eben ganz genau die Probleme ganz, ganz genau kennst, so gut wie keiner. Aber jetzt sind wir doch gerade in einem Moment, ich glaube, das habe ich auch bei dir schon so ein bisschen rausgehört eben, wo man sagen kann, Finale ist drin und wenn man sogar weitergeht, Copa-Sieg ist auch drin. Habe ich das richtig interpretiert?
Also, die letzten Spiele gegen Argentinien und Brasilien, die man ja jetzt schon im Wesentlichen annehmen sollte, dass sie sehr stark sind, waren ein Sieg in Buenos Aires, glaube ich, und dann haben sie gegen
in Brasilien. Der Bombonera,
ja. Ja, genau. Bin mir gerade nicht sicher, ob es andersrum war, aber genau, also in der WM-Quali-Siege gegen Brasilien und Argentinien und bei der Copa jetzt Brasilien rausgehaut. Also der Moment sozusagen super stark und die Stimmung im Sinne von das Vertrauen auch in Bielsa ist extrem da. Das hat man auch sehr gut gesehen. Also selbst wenn man Dorival nicht als Kontrast gehabt hätte, wäre es krass gewesen, wie alle auf Bielsa geachtet haben vor diesem Elfmeterschießen. Also vom Prinzip her, ich würde ihnen zutrauen, in Bestbesetzung Kolumbien und Argentinien zu schlagen. Lustigerweise eher noch Argentinien als Kolumbien. Also für mich ist Kolumbien gerade ein Riesenbrocken, auch weil der Uruguay nicht so sehr liegt. Also die letzten Spiele gegen Kolumbien waren alle nicht so geil. Mir hängt auch nach, ich glaube es war 2014, ich würde auch 2018 nicht ganz ausschließen, wo James dieses unfassbare Fernschusstor geschossen hat. Da war es so ein 14. bisschen ähnlich, 14, ja, dass Uruguay in extrem guter Verfassung und Stimmung war und er sie dann ziemlich gekillt hat. Ja, genau, also ich hatte es jetzt auch mehrmals gesagt, ich traue der Breite in der Defensive gar nicht. Also klar, Nandes ist auch nicht ihr bester Spieler, aber der Ersatzmann ist Guillermo Varela, mal irgendwie so ein bisschen besserer Kaderspieler bei Frankfurt, mittlerweile bei Flamengo das Gleiche. Das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied zu einem doch sehr ordentlichen CDA-Spieler. In der Innenverteidigung ist auch der Niveauunterschied relativ hoch von Araujo und also oder vor allen Dingen, wenn Vinia ausfallen würde. Wenn Vinia spielen würde, ist es vielleicht nicht ganz so krass, wenn man einfach nur Araujo durch Jiménez ersetzt. Aber wenn Vinia ausfällt, dann spielt wahrscheinlich auch noch Cáceres, wie in der zweiten Hälfte gegen Brasilien, ist auch noch ein großer Unterschied. Also ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Kolumbien-Spiel. Wenn ich über das Kolumbien-Spiel hinausschaue, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Chance. Und es hat sich auch auf jeden Fall das bewahrheitet, was man vor der Copa irgendwie so optimistisch gesagt hat, dass Argentinien sicher der große Favorit ist, aber dass von den Mannschaften danach Uruguay hinter niemandem steht. Das hat sich jetzt gezeigt durch das Brasilien-Spiel und das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Aber ja, um jetzt noch irgendwie einen Tipp abzugeben, ich glaube, dass Bentancur spielen wird und dann dieses eher defensive Mittelfeld, Ugarte, Valverde, Bentancur spielt und wahrscheinlich sogar ganz gut damit zurechtkommt, Ramos zu isolieren. Also es ist halt schon ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Aber ich sage, Uruguay verliert 1-2 und Luis Diaz veranstaltet ein Fest auf der linken Außenbahn.
Ist dann der Killer für Uruguay. Okay, sind wir mal gespannt. Das erste Halbfinale in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Argentinien gegen Kanada und dann eben... Ja, das namentlich dann ja doch interessantere und weil eben höchstwahrscheinlich spannendere Duell der bisher beiden besten Mannschaften dieser Copa America zwischen Kolumbien und Uruguay in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Lieben Dank, Vincent, lieben Dank, Benedikt und lieben Dank, Daniel, dass ihr heute mal wieder am Start seid. Hat mir super viel Spaß gemacht, euch da zu lauschen, was ihr so, ja, wie ihr die Copa so seht, wie ihr die Teams seht und so weiter. Vielen, vielen Dank euch. Die nächste Folge zum Finale, die gibt's dann wieder bei Gol Olimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Die gibt es dann am Donnerstag und dann nächsten Montag die letzte Folge zur Copa beim Rasenfunk, die Rückschau aufs Turnier. Seid dabei, verpasst nicht die Folge und ja, wir hören und sehen uns. Macht's gut.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.